Seite wollen wir dem Alten Testament selbst gerecht werden, ihn in seinem Wortlaut respektieren, ihn so lesen, dass auch ein Jude, der das Alte Testament schätzt, unsere Auslegung nachvollziehen kann. Dies ist nicht immer so einfach, wie man das vielleicht denkt. Das Alte Testament nennt Jesus nicht ausdrücklich und die Verbindung zwischen Altem und Neuem Testament ist nicht immer klar. Deshalb halte ich es für eine gesunde Herausforderung. Es ist mein Wunsch heute, dies mit einem Psalm aus dem Alten Testament zu tun, nämlich Psalm 74. Ich will diesen Psalm in drei Phasen lesen. Zuerst will ich den Psalm, so wie er dasteht, auslegen. Mein Ziel besteht darin, diesen Text nach seinem einfachen Wortlaut zu verstehen. Wir werden in erster Linie nicht von Jesus reden, weil er auch im Text nicht ausdrücklich vorkommt. Ich werde mir auch dieser ersten Phase die meiste Zeit widmen. Und danach will ich die Frage stellen, was hat denn dieser Psalm mit Jesus zu tun? Ist es möglich, überhaupt eine Verbindung zu sehen? Ihr könnt euch auch diese Frage stellen, während ich in der ersten Phase bin. Und wir können sehen, ob wir zu den gleichen Ergebnissen kommen. Und wer zu einem anderen Ergebnis kommt als ich, kann gerne mir seine oder ihre Auslegung nach dem Gottesdienst mitteilen. Und dann schließlich will ich noch eine Frage stellen. Eine Frage, die nur dann gestellt werden kann, nachdem wir eine Verbindung mit Jesus geschaffen haben. Nämlich, was hat dieser Psalm mit uns zu tun? Mit uns als Einzelne und auch als Gemeinde. Und da gibt es sicherlich auch mehrere Möglichkeiten, diesen Psalm in Verbindung mit der Gegenwart zu bringen. Und ich bin auch offen für andere Auslegungen nach dem Gottesdienst. So wie gesagt, ich werde mir der ersten Phase am meisten Zeit gewidmen. Also keine Angst, wenn die Zeit relativ fortgeschritten ist, dass ich immer noch in der ersten Phase bin. Ich werde die letzten zwei relativ schnell durchschreiten. Das liegt daran, dass das eine Predigt aus dem Alten Testament ist und ich will dem alttestamentlichen Text gerecht werden. Also lass uns jetzt Psalm 24 lesen. Ah ja, 74, danke schön. Ich kann mit Zahlen anfangen. Gott, warum verstößest du uns für immer und bist so zornig über die Schafe deiner Weide? Gedenke an deine Gemeinde, die du vor Zeiten erworben und dir zum Erbteil erlöst hast. An den Berg Zion, auf dem du wohnest. Richte doch deine Schritte zu dem, was so lange wüste liegt. Der Feind hat alles verheert im Heiligtum. Deine Widersacher brüllen in deinem Hause und stellen ihre Banner auf als Zeichen des Sieges. Hoch sieht man Äxte sich heben wie im Dichet des Waldes. Sie zerschlagen all sein Schnitzwerk mit Beilen und Hacken. Sie verbrennen dein Heiligtum. Bis auf den Grund entweihen sie die Wohnung deines Namens. Sie sprechen in ihrem Herzen, lasst uns sie allesamt unterdrücken. Sie verbrennen alle Gotteshäuser im Lande. Unsere Zeichen sehen wir nicht. Kein Prophet ist mehr da. Und keiner ist bei uns, der wüsste, wie lange. Ach Gott, wie lange soll der Widersacher schmähen und der Feind deinen Namen immerfort lästern? Warum ziehst du deine Hand zurück, nimm deine Rechte aus dem Gewand und mache ein Ende? Gott ist ja mein König von altes her, der aller Hilfe tut, die auf Erden geschieht. Du hast das Meer aufgewühlt durch deine Kraft, zerschmettert die Köpfe der Drachen über den Wassern. Du hast die Köpfe des Leviathan zerschlagen und ihn zum Fraß gegeben, dem wilden Getier. Du hast Quellen und Bäche hervorbrechen lassen und ließest starke Ströme versiegen. Ah, danke schön. Dein ist der Tag, dein auch die Nacht. Du hast Gestehen und Sonne die Bahn gegeben. Du hast allem Land seine Grenzen gesetzt. Sommer und Winter hast du gemacht. So gedenke doch, dass der Feind den Herrn schmäht und ein törichtes Volk deinen Namen lästert. Gib deine Taube nicht den Tieren preis, das Leben deiner Elenden vergiss nicht für immer. Schau auf den Bund, denn die dunklen Winkel des Landes sind Stätten voller Gewalt. Lass den Geringen nicht beschämt davongehen. Lass die Armen und Elenden rühmen deinen Namen. Mach dich auf, Gott, und führe deine Sache. Gedenke an die Schmach, die dir täglich von den Toren widerfährt. Vergiss nicht das Geschrei deiner Feinde. Das Toben deiner Widersacher wird je länger, je größer. In unserem Psalm spricht ein Priester zu Gott. Oder besser gesagt, er spricht nicht zu ihm, sondern er schreit ihn an. Und er schreit ihn nicht nur für sich allein an, sondern steht stellvertretend für das ganze Volk Israels da. Gott hat scheinbar sein Volk verlassen und ihnen der Zerstörung und dem Raub sowohl ihre als auch seine Feinde preisgegeben. Können wir zurückkehren zum ersten? Ja, genau. Wie kann das sein? In den ersten Versen ist nicht nur Schmerz, sondern auch Verwirrung zu hören. Weil das Volk, das scheinbar verlassen wurde, sein Volk ist und der Tempel, der zerstört wurde, sein Tempel ist. Die leiden, sind Schafe seiner Weide. Sie gehören zu seiner Gemeinde, die er vor Zeiten erworben hat und sogar zu seinem Erbteil bestimmt hat. Schließlich wird Gott darum gebeten, an den Berg Zion zu denken. Aber warum? Weil es der Ort ist, wo er wohnt. Wenn man solche Aussagen liest, könnte man den Eindruck bekommen, dass nicht nur Israel ein Problem hat, sondern auch Gott. Wenn alles ihm gehört, wenn er sich einmal entschieden hat, ein solches Volk und eine solche Stadt zu erwerben als Ort, wo er selbst auf besondere Art und Weise anwesend sein kann, kann es anders sein, als dass auch er darunter leidet, dass die Feinde sein Erbe gründlich kaputt machen? Der Beter setzt voraus, dass dies der Fall ist, weil er in seiner Bittgeschrei an Gott daran appelliert. Die Logik seiner Bitte ist: Gott, dies ist nicht nur unsere Sache, sondern auch deine Sache. Also bitte handle. Was ist genau das Problem eigentlich, worunter sowohl der Psalmist als auch scheinbar Gott leiden? Das eigentliche Problem wird in dem nächsten Abschnitt klar gemacht. Es dreht sich hier alles um die Zerstörung des Tempels, hier Heiligtum oder Haus genannt. Der Verfasser und das Volk, das er repräsentiert, sind offensichtlich durch diese Zerstörung tief betroffen. Wir können sehen, wie sehr er ins Detail geht, als er Vers für Vers beschreibt, was diese unreine, gottlose Menschen Gottes eigenes Haus angetan haben. Alles ist verheert. Wo einst heilige Priester Gottes Lob gesungen haben, gibt es jetzt nur das Brüllen Gottes Widersacher. Mit Beilen und Hacken wird das Schnitzwerk des Hauses zerschlagen. Diese schönen Verzierungen waren nicht nur als Schmuck gedacht, sie sollen etwas repräsentieren. In 1. Könige 6 lesen wir, was sie repräsentiert haben. Da lesen wir, dass der König Salomo ringsum an allen Wänden des Hauses Schnitzwerk von Cherubin, Palmen und Blumenwerk innen und außen machen ließ. Diese Darstellungen sollten den Garten von Eden darstellen, das Paradies auf Erden, das Gott eigens für die Menschheit gemacht hat, sodass er unter ihnen leben konnte. Der Tempel in Jerusalem war wie ein zweiter Garten von Eden. Und dies ist jetzt verloren gegangen. In den nächsten Zeilen lesen wir, wie die Zerstörung gesteigert wird. Nicht nur werden die Wände geschädigt, sie werden verbrannt, und zwar bis auf den Grund. Also absolute Auslöschung, sodass nichts übrig bleibt. Und mit der Auslöschung des Gotteshauses geht ein zweites einher. Die Unterdrückung Gottes Volk, dessen Gedeihen und Frieden eng mit dem Schicksal des Tempels verbunden war. Diese Dimension kommt in den abschließenden Versen noch klarer zum Ausdruck. Also 2, 1, 3. Nochmal. 2, 3, okay. Wie eine Taube sind sie den Tieren preisgegeben, die sind elend, gering, beschämt, arm. Dass man sich darüber beschwert, dass man elend, gering, beschämt, arm geworden ist und wie eine Taube den Tieren preisgegeben ist, das alles kann man verstehen. Aber was hat es mit dem Tempel auf sich? Das religiöse Gebäude war schon zwar schön, und da wurden geistliche Handlungen wie Opfer und Gebet dargebracht. Aber ist seine Zerstörung so schlimm, dass man ihn in den Mittelpunkt stellen muss? Ist die Gemeinde nicht wichtiger als irgendein Gebäude? Hier müssen wir einen zentralen Aspekt Gottes Plan für seine Schöpfung und die Rolle des Tempels darin verstehen. Als Gott die Welt geschaffen hat, eine Wirklichkeit von verschiedenen von ihm, wo Menschen und Tieren und Pflanzen leben konnten, war es nicht seine Absicht, erhaben über seine Schöpfung zu bleiben, wie ein entfernter Beobachter, der sonst nicht in Kontakt mit seiner Schöpfung kommt. Von Anfang an hatte die Schöpfung die Funktion, ein Ort zu sein, wo Gott sich klein machen konnte, um mit den Menschen im Rahmen eines üppigen, fruchtvollen Paradies zu wandeln, zu verkehren, in Gemeinschaft zu leben. Das war Gottes Ziel, Kommunion mit uns in einer perfekten Schöpfung. Und das ist es, wonach jeder Mensch und nach Paulus im Neuen Testament die ganze Schöpfung selbst sehnt. Nur wenn wir in Gottes Welt mit Gott selbst verkehren, werden wir unsere eigene von Gott intendierte Bestimmung erfüllen. Das, was im Weg steht, ist unsere Rebellion gegen Gott. Und dies hat dazu geführt, zum Beispiel, dass Adam und Eva vom Garten von Eden vertrieben wurden. Als Antwort darauf hat Gott sich ein Volk erwählt, ihnen aus Ägypten gerettet, ihnen seine heilige Gesetze am Sinai in der Wüste offenbart. Dies alles, damit er wieder mit Menschen in seiner Schöpfung intim leben könnte. Als Israel endlich unter David das gelobte Land mehr oder weniger eingenommen hat, markiert der Bau des Tempels einen Höhepunkt in der Erfüllung Gottes Plan der Erlösung. Als er in den Tempel einzog und wieder mitten unter seinem Volk wieder lebte, kam sowohl Gott als auch sein Volk ein Stück näher an der Erfüllung des Ziels der Erschöpfung. Und damit kommen wir zurück zu unserem Psalm. Der Tempel war der Ort, wo Gott unter seinem Volk lebt und von da aus Leben und Segen spendete. Und deshalb war die Zerstörung dieses hochheiligen Ortes eine solche Katastrophe. Und deshalb können wir verstehen, warum der Psalmist sich mit der Zerstörung des Tempels nicht zufrieden gegeben hat. Deshalb schreit er Gott zu, ach Gott, wie lange soll der Widersacher schmähen und der Feind deinen Namen immer fortlästern? Warum ziehst du deine Hand zurück? Nimm deine Rechte aus dem Gewand und mache ein Ende. In unserem Psalm, wie auch in so gut wie allen Psalmen der Bibel, bleibt unser Gebete nicht nur bei der Bitte. Wir lesen weiter zum grünen Teil, wo auch immer das ist, zurück, glaube ich. Und sehen, wie er plötzlich innehält und sich vergegenwärtigt, mit was für einem Gott er zu tun hat. Und daraus schöpft er unglaublich viel Hoffnung. In den Versen davor gibt er zu, dass er keine Zeichen sehen kann, dass kein Prophet mehr da ist und dass es niemanden gibt, der weiß, wie lange dieser qualvolle Zustand weiter anhalten muss. Aber eine Sache weiß er doch, und das ist die Identität des Gottes Israels. In den Versen 12 bis 17, die da jetzt stehen, werden drei wichtige Aussagen über die Identität Gottes gemacht. Die Sprache und Bilder, die dabei verwendet werden, sind zugegeben schwer. Ich werde versuchen, die Ihnen jetzt klar zu machen. So, erstens, drei Bilder über Gott, die Hoffnung geben. Erstens, der Beter erinnert sich daran, dass Gott sein König ist. Und das heißt, dass Gott als König über einen bestimmten Gebiet herrscht und in diesem Gebiet in der Lage ist, sein Wille durchzusetzen. Er regiert über die Situation, die der Beter in unserem Psalm schildert, trotz der Tatsache, dass die schlimmen Umstände seine Herrschaft in Frage stellen. Oder in Frage zu stellen scheinen. Und noch mehr, Gott ist nicht nur sein König jetzt in diesem flüchtigen Moment, sondern er ist sein König von altes her. Das heißt, Gottes Königsein ist etwas Ursprüngliches, etwas Ureigenes, etwas, was von den Ereignissen der Gegenwart nicht tangiert werden kann. Dass Gottes Königsein gute Nachricht ist, etwas, was dem Beter Hoffnung geben soll, dies wird in den folgenden Zeilen klargemacht. Und damit kommen wir zu dem zweiten Punkt. In dem zweiten Punkt lernen wir, was für ein König Gott ist. Und dies wird anhand von einem Beispiel, das auf zwei Ebenen betrachtet wird. Ein Beispiel, zwei Ebenen. Es gibt eine historische Ebene und eine geistliche Ebene, die als einem dargestellt werden. Zuerst die historische Ebene, die eher im Hintergrund steht, aber trotzdem vorhanden ist. In der ersten Zeilen lesen wir, du hast das Meer aufgewühlt durch deine Kraft. Woran denkt ihr, wenn ihr einen solchen Satz liest? Die meisten Ausleger gehen davon aus, dass hier der Beter auf den Exodus anspielt, spezifisch auf Gottes Eroberung der Ägypter beim Roten Meer nach dem Auszug der Israeliten von ihrer Fremdherrschaft in Ägypten. Da auch hat Gott das Meer aufgewühlt, um es auf die Köpfe der Ägypter krachen zu lassen und sie endlich ein Ende zu machen. Hier wird auf dieses Ereignis in seiner historischen Dimension angespielt. So wie Gott damals die Ägypter, so auch heute kann er diese neuen, im Psalm nicht namentlich genannten Feinde besiegen. Aber wenn wir weiterlesen, kommt ein anderes Aspekt hinzu, eine geistliche. In unserem Psalm werden die Feinde nicht als historische Gestalte beschrieben, sondern als Ungeheuer. Als Drachen, als Leviathan. Hier könnte man, und das macht man auch, weiter an die Ägypter denken, die im Wasser gestorben sind. Nur werden sie hier bildlich anders dargestellt. Und diese Bilder tragen eine Botschaft. Sie sollen etwas über das Wesen von Pharao und die Ägypter aussagen. In der Bibel sind Drachen und der Leviathan Symbole für alles, was sich gegen Gott als Schöpfer auflehnt. Und zwar als dämonische, satanische Mächte. Solche geistliche Mächte, was Paulus böse Geister unter dem Himmel nennt, wirken in und durch einzelne Menschen und menschlichen Machtgefüge, wie Pharao und die Ägypter damals und wie viele andere Arten von menschlichen Mächten seitdem. Ich glaube, die Bibel hätte auch Hitler ein Leviathan nennen können. Jede antichristliche Geschichte ist eine Drache, ein Leviathan. Also was der Psalm uns sagen will, ist, dass die Mächte, gegen die Gott damals in Ägypten gekämpft hat, nicht nur Fleisch und Blut waren, sondern auch geistlich. Das, was innen durch die Ägypter gewirkt hat, war viel ursprünglicher und böse als die Ägypter selbst. Es war das Böse schlechthin, der Teufel, der von Anbeginn der Geschichte gegen Gott rebelliert hat und bis heute gegen ihn und seine Pläne kämpft. Der Beter schöpft Hoffnung dadurch, dass sein Gott, wie damals, so auch heute und in der Zukunft, über diese satanische Finsternis, die uns bedroht, herrschen kann. Und es gibt noch einen Aspekt, der wichtig ist. Das Letzte, was dieser Text über Gott aussagt, ist das Ziel, wozu er Leviathan siegt. Wenn Leviathan sich gegen Gott als Schöpfer auflehnt, dann ist das Ergebnis Gottes Sieges eine Schöpfungsordnung. Erstens wird, ähnlich wie in Genesis 1, das Wasser unter Kontrolle gestellt. Starke Ströme sind keine Bedrohung mehr. Quellen und Bäche dienen zum Leben. Auf bildliche Art und Weise wird dann dargestellt, wie sowohl Zeit als Raum entstehen. Zwei Bedingungen für eine gottgeschaffene Welt. Erstens wird den Verlauf der Zeit durch die Abfolge von Tag und Nacht beschrieben. Damit hängen die Gestirne und Sonne zusammen. Und dann wird beschrieben, wie die Erde als ein vom Meer abgegrenzter Raum entsteht, der durch die Abfolge der Jahreszeiten zu einem Ort wird, wo Pflanzen wachsen können und Leben gedeihen können. Das ist das Ziel Gottes erlösender Handlung. Und auch aus diesem Ziel schöpft der Beter Hoffnung. Zum Zeitpunkt seines Gebets war seine Welt auf den Kopf gestellt. Es herrschte Chaos statt Ordnung, Tod statt Leben. Der Tempel, der als ein kleiner Garten von Eden ein Ort von Leben und Segen war, schien dem Leviathan und seinem Drachen in die Hände gegeben zu sein. Der Beter erinnert sich daran, dass dieser Umstand nicht Gottes Wille entspricht und dass Gott nicht nur in der Lage ist, sondern auch bereit ist, diesen Umstand zu ändern. Und daher kann unser Beter die Frage zu Gott ausschreien, wie lange? Wie lange? Das ist auch eine Frage an euch. Ist diese Notsituation vorbei? Schauen wir zurück auf eine abgeschlossene Epoche der Geschichte Israels mit Gott, die uns nichts mehr angeht? Was hat Jesus mit diesem Psalm zu tun? Hiermit kommen wir zum zweiten Teil der Predigt, die ein bisschen kürzer sein wird. Psalm 74 und Jesus von Nazareth. Ist Jesus die Antwort, die Lösung des Problems, das im Psalm 74 beklagt wird? Und wenn ja, wie? Als Jesus lebte und wirkte, war dieser Tempel, der von den Babyloniern zerstört wurde, längst wieder aufgebaut. Zuerst in der Zeit von Ezra und Nehemia und dann neulich reichlich ausgeschmückt und erweitert von Herodes der Große. Auch das Exil war scheinbar weitgehend vorbei. Viele Juden sind aus dem Exil wieder nach Israel eingewandert und eine Zeit lang hatten sie unter den Makkabäern sogar einen unabhängigen jüdischen Staat. Ist das Problem sogar vor dem Geburt Jesus gelöst? Tempel wieder aufgebaut. Wie wir alle wissen, mit dem Rückkehr der Juden hat das Exil begonnen, ein Ende zu nehmen. Viele der alttestamentlichen Prophezeiungen aber waren noch nicht eingetreten. Zur Zeit Jesu haben die Juden ihre politische Unabhängigkeit verloren. Und obwohl der Tempel stand, standen die damit verbundenen Prophezeiungen noch aus. Jesaja und Haggai zum Beispiel haben verhießen, dass wenn der Tempel steht, Israel nicht nur Freiheit von Fremdherrschaft erleben würde, sondern die ganze Welt würde sich dem Gott Israels unterordnen und sogar die Schöpfung würde sich erneuern. Mit anderen Worten, der verlorene Paradies von Eden, den der Tempel symbolisiert, würde wieder Wirklichkeit werden, und wenn der Tempel wieder aufgebaut wird. Dieser Umstand sehen wir zur Zeit Jesus nicht. Also die Prophezeiungen haben begonnen, sich zu erfüllen, einiges aber blieb noch aus. Warum? Warum ist dies nicht alles eingetreten? Nach meinem Verständnis scheint der Grund dafür, derselbe Grund zu sein, warum der erste Tempel überhaupt zerstört wurde. Warum Gottes Volk immer wieder von fremden Nationen heimgesucht wurden. Warum Adam und Eva aus dem Paradies getrieben wurden, nämlich menschliche Sünde. In Psalm 24 wird gefragt, wer darf auf des Herrn Berg gehen? Und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Und ein Teil der Antwort lautet, wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist. Jesus war der Meinung, dass Israel zu seiner Zeit diese Bedingung nicht erfüllte. Im Lukas-Evangelium lesen wir, wie Jesus auf die heilige Stadt Jerusalem, wo der Tempel stand, weinend anschaute und sagte, wenn doch du auch erkenntest an diesem Tag, was zum Frieden dient. Aber nun ist's vor deinen Augen verborgen. Und dann führt er fort, was die Folge dieser Sünde sein wird. Zitat aus Lukas 19. Denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdboden gleich machen, samt deinen Kindern in dir und keinen Stein auf dem anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du besucht worden bist. Also mit anderen Worten, weil Israel noch in Rebellion gegen Gott lebt, wird es nochmal dasselbe Geschichte erleben, das im Psalm 74 beschrieben ist. Diese Prophezeiung Jesu hat sich in 70 nach Christus erfüllt, als die Römer Jerusalem und den zweiten Tempel in Schutt und Asche legten. Die Geschichte Israels scheint in einem Kreis zu drehen. Wird es ein Ende geben? Wie kann Jesus diesen Teufelskreis auflösen, die Geschichte zu ihrem Zielpunkt bringen und damit Gottes Pläne für seine Schöpfung erfüllen? Ein Schlüsseltext finden wir in Johannes 2. Nachdem Jesus alle Händler und Geldwechsler aus dem Tempel vertrieben hat, damit sie sein Vaters Haus nicht zu einem Kaufhaus machten, baten ihn die Juden um ein Zeichen, damit sie sehen könnten, mit welcher Autorität er dies tue. Seine Antwort, Zitat, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Jesus hat sein eigenes Fleisch als ein neuer Tempel verstanden. Also für einen Jude vor allem ist es eine krasse Aussage, passt aber in den Johannes-Evangelium gut ein, wo Jesus ähnliche Aussagen über sich macht. Zum Beispiel am ehesten, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Also der Tempel war ein Ort, mach die Tür auf, du gehst dadurch zu Gott. Jesus ist die Tür. Oder ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Nach seinem Verständnis ist es nicht mehr ein Gebäude mit Türen, das den Treffpunkt zwischen Gott und Israel darstellt. Der Ort, wo Gott und Mensch zusammenkommen können, um nicht nur Kommunion miteinander zu haben, sondern auch um dem Menschen Leben zu spenden. Nicht ein Tempel aus Stein, sondern ein Tempel aus Fleisch. Die Person Christi, die vollkommen Mensch und Gott war. Wie funktioniert das? Wie kann diese Aussage von Christus in Verbindung mit Psalm 74 gebracht werden? Ich würde jetzt gerne einen kurzen Vorschlag machen, wie das geht, bevor wir uns dann die letzte Frage zuwenden, nämlich was hat das Psalm mit uns heute als Gemeinde zu tun? So. Ich schlage vor, dass Jesu Fleisch den Weg für uns zu Gott eröffnet, weil er stellvertretend die Rolle, das Schicksal des Tempels übernahm. Als Gott im Fleisch, der unter uns wohnte, hat er schon die Rolle des Tempels angefangen zu übernehmen. In seiner Anwesenheit spürten die Menschen eine besondere Nähe zu Gott und empfingen Heil und Leben. Die Menschen aber, unter denen Jesus lebte, waren Sünder, genauso wie die Generation der Vergangenheit, deren Sünde zur Zerstörung des ersten Tempels geführt hat. Und genauso wie ihre Sünde damals zur Zerstörung des Tempels führte, musste auch die Sünde der Generation Jesu zu seiner Zerstörung führen. Seine Zerstörung durch das Kreuz. Er erlebte dasselbe Schicksal wie der Tempel aus Stein. Beide wurden geschlagen, geschändigt und völlig zerstört. Also man könnte den ersten Teil des Psalms lesen in Bezug auf Christus, der nicht nur einfach geschlachtet worden ist wie ein Lamm, der ist gepeinigt worden, verspottet worden, sie haben auf ihn gespuckt. Das war ein Leidensweg. Und als Tempel Gottes, irgendwie, wiederholte in seinem eigenen Fleisch das Schicksal des Tempels. Es gibt aber einen Unterschied. Die Zerstörung des Tempels führte nicht zum Heil des Volkes. Jesu Leid und Tod aber waren stellvertretend. Er nahm unsere Sünde und die Strafe dafür auf sich, sodass wir die Folgen unserer Sünde nicht mehr ertragen müssen. Durch seine Auferstehung wird er jetzt zu dem endgültigen Ort, wo Sünde in die Gegenwart Gottes treten können, wo sie auch Heil und Erneuerung erleben können, wo ein Stück verlorenes Paradies auf Erden wieder erlebbar wird. Und gerade so, durch die Zerstörung und Wiedererrichtung des Tempels, das Jesus ist, hat Gott endgültig den letzten Feind seines Volkes erobert. Nicht irgendwelche menschliche Mächte, wie die Römer oder die jüdische Führung, sondern Leviathan und die Drachen, die durch diese menschlichen Marionetten Gottes Pläne zerstören versuchten. Und daher können wir sagen, dass gewissermaßen vielleicht das Problem von Psalm 74 jetzt endgültig beantwortet ist. Der Beter beklagt die Zerstörung des Ortes, wo einst Mensch und Gott sich begegnen konnten und wo dadurch Leben entstehen konnte. Jesus wird zu diesem Ort, indem er sich selbst zerstören ließ. Nur so konnte Leviathan überwunden werden. Nur so konnte Israel damals und sogar alle Menschen heute durch den Glauben an Jesus wieder in Beziehung zu Gott kommen und Leben erleben. Trotz der Sünde, das uns von ihm trennt. Aber ist es alles, was man sagen kann? Ist das Problem des Psalms damit wirklich erledigt? Wenn Jesu Tod und Auferstehung wirklich das Problem des Psalms endgültig löst, dann würde der Psalm selbst in seinem eigenen Wortlaut uns persönlich als Gemeinde und uns als Gemeinde nichts mehr zu sagen haben, als dass ein vergangenes Problem jetzt gelöst wurde. Wenn Jesu Auferstehung das Problem dieses Psalms vollkommen gelöst hätte, dann würden wir uns nicht mehr mit den Worten des Beters hier identifizieren können. Wir würden diesen Psalm heute überhaupt nicht mehr beten können, weil das ist uns nicht mehr angeht. Wir haben das Problem gelöst. Ich brauche jetzt Gott nicht mehr anzuschreien. Ist das der Fall? Und hiermit komme ich zu dem letzten Teil der Predigt, bald fertig, nämlich die Beziehung zwischen diesem Psalm und dem Leben der Gemeinde heute. Alle Menschen, die sich ihr Leben Christus geben, sind in ihm. Und in ihm haben wir Zugang zu Gott. Nicht nur als Einzelne, sondern auch gemeinsam als Gemeinde. Aus diesem Grund sagt das Neue Testament, dass die Kirche der Leib Christi auf Erden ist. Wir sind hier auf Erden sein Leib. Und weil Christus die Verbindung zwischen uns und Gott ist, sodass wir auch im Hier und Jetzt Teil an Gottes Leben haben dürfen, wird im Neuen Testament die Gemeinde auch den Tempel Gottes genannt. Also die Gemeinde ist auch ein Tempel. Paulus sagt es oft, Petrus sagt zum Beispiel, wir sind lebendige Steine, erbaut zum geistlichen Haus und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Das heißt, dass man in der Gemeinde dasjenige Leben, das im Tempel spürbar war, auch unter uns spüren soll. Ist das so? Wie erlebt ihr euch als Gemeinde? Ist die evangelische Freie Gemeinde in der Seufertstraße wie ein kleiner Garten von Eden? Ein Tempel Gottes inmitten einer dunklen Welt, wo Zugang zu Gott ermöglicht wird und das daraus entstehende Leben spürbar wird? Das könnt ihr jeweils für euch beantworten oder vielleicht in der nächsten Mitgliederversammlung ansprechen. Nicht zu leugnen ist aber, dass die Gemeinde Christi kaum das ist, was man unter Paradies auf Erden verstehen würde. Und hier ist das Problem. Nach dem Zeugnis des Neuen Testaments reicht es nicht aus, dass Jesus auferstanden und in den Himmel hinaufgefahren ist. Er muss auch zurückkommen, um die volle Wirklichkeit dessen, wofür der Tempel gestanden hat, auf dieser Erde zu realisieren. Nur dann, in die Zukunft, wenn Jesus und sein Vater auf Erden kommen und wir alle im neuen Jerusalem in ihrer direkten Anwesenheit leben werden und das Segen der neuen Schöpfung genießen werden, nur dann wird die Hoffnung und Sehnsucht sowohl des Verfassers von Psalm 74 als auch der Gemeinde Christi von heute erfüllt. Und aus diesem Grund ist es immer noch möglich, das Gebet des Psalmisten von damals auch heute als unser Gebet zu nutzen. Mit anderen Worten, die Wirklichkeit, innerhalb dessen der Beter sich befindet, ist nicht nur etwas Vergangenes, es beschreibt auch unsere Wirklichkeit heute. Wie zum Schluss drei Möglichkeiten, dieses Psalm heute als Gebet in Gott zu richten, und dann haben wir eine Gebetsgemeinschaft, vielleicht könnt ihr euch dann inspirieren lassen. So drei Punkte. Erstens, das Volk Gott bis Christi zurückkommt und alles vollendet ist, erlebt das Volk Gottes heute nicht nur Erfolg, sondern auch Niederlagen verschiedener Art. Verfolgung und Sünde schwächen uns. Und vielleicht ist für manche Gemeinde die Lage so schlecht, dass wir das Gefühl haben, von Gott verlassen zu sein. Es geht. Dann können wir dasselbe Schrei zu ihm äußern. Warum verstörst du uns für immer? Und bist so zornig über die Schafe deiner Weide? Punkt 2. Die Beschreibung der Zerstörung des Tempels durch die Feinde könnte auch die Zerstörung von Gemeinden heute beschreiben. Entweder werden sie von innen zerstört durch die Macht der Sünde, die Gemeinde Lieder und Leiter zulassen, oder auch von außen durch Verfolgung, was wir zum regelmäßig jetzt hören im Nahen Osten. Das Zustand des Tempels und des Volkes hat der Verfasser dazu bewegt, sich an Gott zu wenden, dass er eingreife und die Situation ändere. Lass uns auch dieselbe Gesinnung haben und die Verfallenheit und Leid der Gemeinde Gottes, sein gebrochener Tempel auf Erden, vor ihm bringen, dass er auch heute handle und endlich, dass Jesus wiederkomme. Und zum Schluss, wie der Verfasser können auch wir an dem festhalten, woran auch er festgehalten hat. Gott ist unser König von altes her. Durch Jesus hat er den Teufel überwunden und die Möglichkeit für eine neue Schöpfung geschaffen. Diese einmalige Handlung liegt in der Vergangenheit, die bestimmt aber die Zukunft der Welt. Auch wenn es nicht immer so aussieht, dass der Teufel tatsächlich besiegt wurde, lass uns wie der Psalmist an diese Wirklichkeit halten und daraus Trost, Kraft und Zuversicht schöpfen. So, ein paar Minuten Gebetsgemeinschaft und dann werde ich mit einem Gebet abschließen.